Freiraum, der Podcast aus dem Jetzt.
Ja, also Freiraum Nummer 3, nach einer kleinen Unterbrechung des Rhythmus, haben wir heute Freiraum Nummer 3 und ich freue mich über das Thema, was wir, man kann sogar sagen, zusammen ausgesucht haben, nämlich das Verhältnis des Absoluten zum Relativen. Und lass mich vorher, bevor wir vielleicht, was mich freuen würde, ins Gespräch gehen, einfach kurz erzählen, wie das Ganze aus meiner Sicht aussieht, damit wir dann am besten Fall über das Gleiche sprechen können. Ja, also ich denke, jeder, der sich auf einen spirituellen Weg macht, der ja bekanntlich anfängt mit einem Leidensprozess, der uns in Fragen danach bringt, warum leide ich eigentlich? Wie passiert denn das eigentlich immer wieder? Was uns dann hin zu der Frage führt, die letzten Endes für das Ganze entscheidend ist, wer bin ich? Was ist das Ganze? Was soll das hier? Und wo ist mein Ursprung? Und wenn wir anfangen, nach diesen Fragen zu forschen, nach diesen Fragen zu schauen, was ist eigentlich mein Ursprung, dann kommen wir nicht an dem Thema vorbei, an dem Thema des Relativen und des Absoluten. Diese Begriffe begegnen uns da einfach unterwegs. Meistens aus dem indischen Raum, weil sich dort die Menschen scheinbar am längsten mit dieser Frage beschäftigen und da einfach schon die Forschung am weitesten fortgeschritten ist. Aber wir können auch als ganz einfache Menschen, egal von woher wir kommen, anfangen uns zu fragen, wo ist denn hier der Ursprung? Und das hat ja auch die Wissenschaft schon getan und ich habe hier etwas mitgebracht, ein kleines Anschauungsmaterial. Und zwar ein schöner roter Apfel, der wunderbar duftet und der rot ist. Und über den kann ich sagen, er hat eine glatte Oberfläche und ich kann anfangen, ihn zu beschreiben. Und irgendwann will ich vielleicht mehr über ihn wissen und dann fange ich an, ihn aufzumachen und mir anzuschauen. Und dann sehe ich, da sind ja Kerne drin. Aber der Mensch ist ja unersättlich, der will noch mehr wissen und er will wissen, was ist denn da in den Kernen drin. Und dann fängt er an, Mikroskope zu bauen und reinzuzoomen. Und wenn er reinzoomt, was findet er da? Je tiefer er reinzoomt, kommt er auf einmal zu Atomen. Und wenn er da hineinzoomt, kommt er zu den Molekülen und dann zu den Protonen und Photonen und Neutronen. Und es wird immer kleiner, 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 kleiner. Die materiellen Teilchen werden immer kleiner, bis er irgendwann bei den Neutrinos landet oder bei den Quarks landet. Und ich glaube, ganz zum Schluss bei den Strings, da ist die Wissenschaft gerade angelangt, dass wenn sie hier hineinzoomt, dass sie bei den Strings landet, was energetische Muster sind letzten Endes. Und das war's. Mehr können wir mit unseren Geräten nicht wahrnehmen. Und dann ist halt die große Frage, was kommt denn dann? Was liegt denn dahinter? Die Wissenschaft nennt es dunkle Materie, weil sie davon ausgeht, dass es Materie sein muss. Ja. Und ich bin mir auch sicher, dass sie bis in alle Ewigkeit materielle Teilchen finden wird, je nachdem, wie fein die Instrumente noch werden. Aber wir stellen uns selbst ja dann auch diese Frage, wenn wir in unser Innerstes blicken. Wir schauen in das Innerste des Apfels und treffen irgendwann auf das kleinste Teilchen. Und wenn wir in uns selbst blicken, können wir genauso erforschen, wissenschaftlich erforschen, könnte man geradezu sagen, was wir da vorfinden. Was ist denn hinter den Gedanken? Was ist denn hinter den Begriffen? Was ist denn hinter den Gefühlen und hinter der Energie? Hinter der Wahrnehmung, hinter dem Wahrgenommenen? Was ist denn da? Und das können wir nur erforschen, wenn wir immer weiter in uns selbst zurückgehen. Deswegen ist das Ganze ja auch letztendlich ein Entleerungsprozess, die Selbsterforschung. Wenn wir eben auf dem Weg sind, herauszufinden, was das ist, das Selbst, das Ich. Wir gehen genauso wie wir zoomen hinein und gleichzeitig machen wir eine Rückbewegung, um zu erkennen, was kommt, wenn alles, was ich benennen kann, wegfällt. Und irgendwann fällt uns auf, wow, die Welt beginnt mit dem Wort und sie hört auf mit dem Wort. Das ist eine ziemlich krasse Entdeckung, weil dann nämlich klar wird, das ist das Ende der Welt. Jenseits der Worte beginnt ein Bereich, der nicht mehr benennbar ist. Und was ist mit dem, was nicht mehr benennbar ist? Können wir darüber etwas sagen? Das ist eine ziemlich spannende Frage. Oder können wir nur über etwas sagen, das wir benennen können? Was hebt die Dinge in die Existenz? Das ist eine sehr schöne Frage, finde ich. Wenn wir an diesem Ort gelandet sind, in uns selbst, wenn wir feststellen, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin, weil die kommen und gehen, ich bin nicht meine Gefühle, weil die kommen und gehen, ich kann immer noch zurückgehen, ich kann das immer noch an mir vorbeigehen lassen, ich bin nicht die Empfindungen, ich bin nicht dieser Körper, der ist ja auch noch wahrnehmbar, was ist das? Dann lande ich im Grunde bei dem Wissen von ich bin da. Das ist im Grunde erstmal das letzte Wissen, was ich über mich sagen kann, ist, ich bin da, auch wenn ich nicht weiß, was dieses Ich ist. Dasein ist eine lokale Anwesenheit, könnte man dazu sagen. Eine lokale Anwesenheit, die Erfahrung macht. Und wenn wir jetzt noch ein Stück zurückzoomen, dann können wir merken, worin findet denn diese lokale Anwesenheit statt? Und dann können wir merken, ah, da gibt es ein Gewahrsein. Das ist das Wort, was wir dafür gefunden haben. Gewahrsein. Gewahrsein ist für mich so etwas wie der Blick. Etwas schaut. So wie eine Kamera, die eine Totale aufnimmt. Da ist nur ein Schauen. Also haben wir das Gewahrsein, das schaut und eine lokale Anwesenheit, die mitbekommt, dass sie da ist und dass da etwas schaut durch sie hindurch. Und wenn wir jetzt noch eine Weile zurückzoomen, noch ein Stück zurückzoomen, dann fragen wir uns, worin findet dieser Blick statt? Und dann, da ist Schluss. Da ist letzten Endes Schluss. Dann sind wir im Bereich des Absoluten. Und das bedeutet, was ist das eigentlich, das Absolute? Es liegt vor dem Blick, es liegt vor dem Gewahrsein. Und es ist etwas, letzten Endes, dass da ist nicht mal mehr ein Blick, sondern da ist etwas, das noch nicht mal etwas von sich selbst weiß. Und das ist unser Ursprung. Unser Ursprung ist etwas, über das man letzten Endes nichts Begriffliches sagen kann und das nichts, weil es nichts von sich selbst weiß. Unsere Wahrnehmung reicht da nicht hin. Und dennoch können wir es abstrahieren. Wir können darauf stoßen, auf unseren Ursprung. Und wenn wir wirklich davon ausgehen, okay, das ist unser Ursprung, ist das Spannende, wenn wir sehen, aha, und was heißt das dann hier? Was ist das dann? Das ist der Ausdruck dieses Ursprungs. So sieht das aus. So sieht das aus und so und so und so und so sieht das aus. Wir sind jederzeit hundertprozentig damit verbunden, mit unserem Ursprung. Und was ich noch spannend finde, ist, was heißt das denn, Existenz letztendlich? Wenn das unsere Basis ist, können wir dann wirklich sagen, dass das, was sich aus dieser Basis ergibt, nämlich das hier, dass das wirklich existiert im Sinne von Materie? Können wir das wirklich sagen? Nisargadatta hat das sehr schön einfach formuliert. Er hat gesagt, es ist auf der einen Seite Materie und auf der anderen Seite Geist. Das ist der Zusammenhang. Das Relative ist das Absolute, wenn wir es ganz genau nehmen. Das heißt, ich bin das. Das, was hier sichtbar ist, ist letztendlich das, was ist. Ich bin der sichtbare Ausdruck des Absoluten. Es gibt nichts zu suchen, es gibt nichts zu finden. Es ist das, was ist. Ja. Das ist ziemlich harter Tobak, finde ich. Weil das Schwierige ist, aus der Box rauszukommen, aus dem Denkenden herauszukommen, weil das Denken, das kann immer nur hin und her pendeln zwischen den Polen. Das kommt nicht raus. Das kann die Welt nicht verlassen. Das kann nicht verstehen, was es bedeutet, ohne Begriff zu sein. Rauszukommen aus der Box, aus der denkenden Box bedeutet, wirklich mitzubekommen, es gibt ein vor dem Denken. So, und jetzt schieße ich das mal ab hier und guck mal, was so passiert. Levent, du kannst loslegen, wenn du magst.
Ja, das Spannende daran ist nämlich, ganz am Anfang, als du angefangen hast, darüber zu sprechen, habe ich mich selber gefragt, wo schaue ich hin, wenn ich mir die Frage stelle, wer bin ich? Wo schaue ich denn da hin, um eine Antwort zu finden?
Ja.
Und dieses Beispiel mit dem Apfel war so schön, weil ja, die Neutronen und die Neutrinos und Quark und String. Und ja, je tiefer wir gucken, umso mehr werden wir entdecken, weil wir hinschauen. Und das ist genau das, wo das Relative immer im Absoluten ja landet, weil eigentlich ist es so einfach, weil wenn ich frage, was koche ich heute zu Mittag? Wo schaue ich denn da hin? Und woher kommt denn die Antwort? Ja. Also wir können natürlich sagen, aus der Erinnerung, aus dem Geist und so weiter, aber das alles ist ja immer, es landet ja immer, ne, dieses Zurückgehen, dieses auf eine Art und Weise Zurückfallen auf das, eben auf diese ganz, ganz, im Grunde auf den Punkt, wo man nichts mehr sagen oder fragen oder irgendwas noch ausdrücken kann, sondern weil alles eben eine Erscheinung eben davon ist, weil was ist denn das, was ich da wahrnehme? Was ist denn das? Ne, einfach die Frage, was ist das? In dem Moment schaue ich schon ins Absolute im Endeffekt. Und jede Erkenntnis über, wenn wir beim Ich bleiben, diese Frage von wer bin ich, ist ja immer nur eine, die Erkenntnis ist ja quasi schon die Vergangenheit. Es ist ja schon dann da, ja, was auch immer die Erkenntnis ist, aber allein die Frage, woher diese Erkenntnis denn kommt. Ja. Das nur
Ja.
mal so mit in den Raum geworfen.
Du meinst, wenn man das ganz direkt nimmt, ja, wo schaue ich da hin? Das könnte man als Bewegung ja sagen, da ist immer eine Art, wie eine Art Lauschen. Ich höre, ich lausche,
Genau,
ich empfange im
ganz
Grunde.
genau.
Ich stell mir die Frage, was koche ich denn jetzt zum Mittagessen?
Genau. Das ist ein Lauschen, das ist wie ein Lauschen, das ist wie ein Empfangen. Ja?
Ja.
Das ist ja genauso wie, wie du so schön beschrieben hast, wenn es ganz, ganz, wenn man alles zurückfährt, dann kommt man irgendwann an den Punkt des Blicks. Und dann kommt immer die Frage, was schaut denn da? Was sieht denn da? Was erfährt denn da? Ja? Und dann bleibt nur noch das Schweigen im Endeffekt. Ja, dann bleibt die Stille. Auch die Stille ist aber dann wieder eine Erscheinung. Also im Endeffekt, das ist so wie mit dem Beispiel von String und Quarks und so weiter. Wir gucken halt immer irgendwo hin. Es gibt halt keinen Ort, wo wir nicht hingucken. Also wird auch immer irgendetwas erscheinen.
Ja.
Und das, was erscheint, erscheint uns als etwas anderes und dadurch relativ. Aber im Grunde ist es immer das Absolute, was wir sehen.
Ja, es ist das sichtbare Absolute sozusagen.
Genau, ganz genau.
Ja.
Weil, ne, es ist alles Atom. Ich bin Atom. Der Geist und die Materie sind beides Atome. Mehr
Geist
nicht.
ist auch materiell letzten Endes,
Auch
ja.
materiell, weil das Materielle kommt auf eine gewisse Art und Weise aus dem Geistigen. Wenn wir jetzt mal das banale Beispiel von dem Schrank nehmen, den ich baue. Der Gedanke, die Idee und irgendwann ist dann das Materielle da. Ja, aber woher kommt es denn? Woher kommt alles Materielle? Es ist alles
Genau.
eine Erscheinung des Geistes im Grunde.
Woher kommt die Idee?
Genau, woher kommt die Idee?
Ja, was ist Idee überhaupt?
Genau, was ist eine Idee? Das ist ja wie ein Funke, wie eine Zündung,
Ja.
wie ein Impuls.
Wie ein
Ja.
Urknall.
Wie ein Urknall, ganz genau. Jede Idee ist ein kleiner Urknall.
Ja. Da kommt etwas aus dem Nichts in die Wahrnehmung
Ja, und
sozusagen.
dieses Nichts gibt es nicht, weil wir
Ja.
eben, weil wir es nicht wissen. Wir können nicht darum wissen, was auch immer es ist. Wir können nur erleben. Wir können nur erfahren. Wir können nur da sein.
Ja.
Und im besten Fall natürlich uns dessen, dem auf die Spur kommen, einen Punkt zu finden in jedem, was erscheint, in allem, was erscheint, einen Punkt zu finden, der absolut ist im Grunde, der sichtbar ist in allem.
Du meinst, in jedem seinen Ursprung erkennen, in jedem Ding seinen Ursprung erkennen.
Ja, im Grunde, ja. Ja, irgendwo seinen Ursprung erkennen, genau.
Weil letzten Endes, wenn wir in uns selbst hineinzoomen, jeder Mensch zoomt in sich rein, wir landen ja alle am gleichen Ort, am selben Ort, besser gesagt.
Ja, genau.
So ist das ja gemeint,
ja.
Letzten Endes.
Ganz
wir
genau.
Entstammen alle demselben unsagbaren Ort, der
das
sich
genau.
als unsere Perspektive ausdrückt, jeweilige das. Individuelle Perspektive.
Ganz genau, ganz genau.
Insofern ist ja jeder schon das, was er sucht. Aber die Suchbewegung ist letzten Endes ja auch eingebaut, weil nur durch diese Suchbewegung, durch die lokale Anwesenheit, nennen wir es Ich, wird es auf sich selbst aufmerksam, ohne dass.
Genau, ja, es ist so, es ist wie die Jagd nach sich selbst und Spaß daran haben. Ja.
Ja.
Es ist
im besten Fall.
Im besten Fall, ja. Naja, es ist im Endeffekt, es ist für das Absolute ist alles relativ. Weil auch der Schmerz ist Spaß, auch ist Liebe, auch das Leiden, die Wut, die Trauer, alles ist fürs Absolute vollkommen in Ordnung. Ja, also.
Ja, weil auf der Ebene ist schon alles losgelöst von der Oberfläche. Weil der Meeresboden hat im Grunde nichts mehr zu tun mit den Belangen der Oberfläche. Obwohl, ja, da
Es gibt keine
herrschen.
Trennung. Es gibt ja keine Trennung darin. Ja? Es ist ja, es ist eine Bewegung. Es ist also auch das, wie du sagst im Grunde, ja, es ist die Oberfläche und die Tiefe sind ja nie getrennt voneinander.
Ja, und aber es herrschen andere Belange. Also in der Tiefe passieren ja andere Dinge als an der Oberfläche.
Ganz genau, ja, ganz genau.
Ja, deswegen können wir sagen, dass das Absolute, das ist ja, wird oft nicht verstanden, wenn wir dazu Gott sagen, wie kann Gott zulassen, dass an der Oberfläche sich alle umbringen? Ja, auf der Ebene von Gott ist das nicht relevant.
Ja, ganz genau.
Weil alles zugelassen ist.
Alles ist zugelassen. Wenn Gott das Absolute ist, nennen wir es so, wir können es Gott nennen, sobald es ein Wort ist, ist es etwas. Ja.
Ja.
Aber sagen wir, vom Absoluten aus gesehen, ist alles in Ordnung.
Ja.
Vom Absoluten aus gesehen ist alles so, wie es sein soll, sonst wäre es ja nicht so. Und wenn es anders sein soll, dann wird es sich verändern.
Ja. Der Jakob mag was sagen.
Ja, guten Abend. Ja, das ist sehr spannend und ich möchte gerne was beitragen bei der Idee oder bei dem Stichpunkt der Idee, die gerade gefallen ist. Woher kommt die Idee, die einem so einfällt, was man zum Beispiel zum Essen macht oder wie auch immer? Da gab es auch schon bei Platon die Ideenlehre, wo er feststellt, dass von jeder Erscheinungsform eigentlich schon die Idee davor existiert. Also man könnte sagen, dass die Idee in so einer Art von Cloud oder wie auch immer existiert und dann hier verkörperlicht, materialisiert und in die Erscheinung tritt. Und ich finde insofern auch spannend, wenn man dann so weiterfragt, woher kommen denn eigentlich Gedanken oder Emotionen oder solche Sachen, also wie Ideen oder wie. Da könnte man dann eben auch sehr leicht sagen, dass sich das Leben in einem erlebt, also dass wir nicht das Leben leben, sondern dass wir gelebt werden und die Sachen in uns erscheinen. Und ich glaube auch so die Advaita-Bewegung würde dann sogar sagen, dass wir in dem Sinne auch komplett ohne Verantwortung oder Schuld oder für irgendetwas sein können, weil letztlich wir nicht dafür verantwortlich sind, was in uns stattfindet oder was eben nicht stattfindet und wie was zu sein hat. Oder also das heißt nicht, dass man natürlich nicht auf einer relativen Ebene verantwortlich für seine Taten ist, aber auf einer absoluten Ebene wird man eben gelebt und lebt nicht selber. So, und
ja.
Das finde ich auch eine interessante Formulierung und auch sehr spannend, dann auch, weil dann so eine Begriffe wie Scham und Schuld auf einmal auch eine ganz andere Relevanz bekommen, sogar wegfallen können. Und wenn die wegfallen, dann hat das auch eine unheimliche Befreiung für die Person an sich und dann auch die Möglichkeit zu erkennen, was eigentlich wirklich ist. Und ja, das wollte ich kurz beitragen. Also die Idee ist auch schon am Anfang der Philosophie mal schon gestellt worden. Und ein weiterer Punkt ist mir noch eingefallen, dass du erwähntest auch irgendwie, dass das Wort, mit dem Wort hört es auf und mit dem Wort endet es. Das ist ja auch ein sehr bekanntes Zitat aus der Bibel, wenn gesagt wird, irgendwie am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, dann bedeutet das für mich einerseits, dass am Anfang, also da, wo es tatsächlich irgendwann mal angefangen hat, mit der Zeit, also sagen wir jetzt einfach mal der Urknall, da gab es dann in dem Moment ein Wort, aber davor gab es schon etwas und das kann nur Gott gewesen sein. Und Gott ist jetzt nicht unbedingt mit dem Anfang begriffen, sondern Gott war davor auch schon. Und dann kam das Wort aber zu Gott und dann fing etwas an. Und dann finde ich auch spannend zu denken, dass vielleicht das ganze Universum im Grunde genommen nur ein, also nur in Anführungsstrichen, ein Konglomerat von Worten und von Geschichten und von Emotionen und von Abläufen ist, die sich erzählen und die sich entwickeln und die sich wieder vernichten und die weitergehen. Und also so, als würden wir alle in einem riesen Film leben, der sich irgendwie so verändert und immer wieder ganz neu transferiert und neu erlebt. Und dass das also eine, ja, eine riesen Story im Grunde genommen ist. So. Und das fiel mir zu dem Begriff des Wortes auch noch so ein.
Ja, schön, kann ich sehr schön nachvollziehen. Es ist eine endlose, eine Unendlichkeit an Stories. Ja, das ist ja das, was es für den Erlebenden, für uns so spannend macht. Und wie du gesagt hast, ja, wenn unser Ursprung, wenn das klar wird, dass es, wenn wir ganz zum Schluss gehen, ganz bis zum Schluss gehen, dass es so etwas wie Schuld nicht gibt, weil es keinen Täter gibt, weil es in Wahrheit keinen gibt, der ursächlich für das alles ist, dann kann tatsächlich was abfallen, dann kann sich was entspannen. Ja, diese Konzentration von ich als abgetrenntes etwas, das einem riesigen Universum gegenübersteht. Und dieses abgetrennte Ich, das realisiert ja nicht nur, weil es so auf sich fokussiert ist, so auf sich reduziert ist, das registriert nicht, dass das sein Ursprung, was sein Ursprung ist. Das ist das ganze Problem im Grunde genommen. Weil wenn klar ist, ich mache das hier nicht, ich mach nicht meine nächsten Gedanken, ich mache nicht meine Ideen. Ich weiß nicht, was ich als nächstes sage. Ich weiß nicht, was als nächstes passiert, wer hier was sagen wird. Ja, das können wir ja jede Sekunde unseres Lebens, können wir das beobachten, können wir das entdecken. Das kann jeder für sich beobachten. Das ist ja das Schöne. Eigentlich brauchen wir nur die Frage und das Hinschauen, wie Levent vorhin gesagt hat, das Hinschauen. Wenn wir hinschauen, sehen wir was. Das geht gar nicht anders. Das hängt zusammen. Sehen heißt schöpfen. Ja, wir schauen wohin, wir haben keine Ahnung, da ist nur die Frage und ich weiß es nicht. Und die Frage reicht. Und schon geht eine Suchfunktion los, die findet. Und das geht irre schnell. Ja. Und wenn wir lange mal was nicht wissen, wenn die Antwort nicht sofort kommt, dann heißt es lange genug mit der Frage sein, bis sich was zeigt, weil es zeigt sich unausweichlich. Und das hat mir auch gefallen, was du gesagt hast, mit alles, was, wie hast du das gesagt? Alles, was da ist, hatte eine Idee, davon gab es vorher eine Idee. Hast du
Ja,
das? Hast
genau,
du es so
so,
formuliert?
genau. Ja, so ähnlich genau. Also alles, was sich manifestiert hat, ist
Hm.
zuerst eine Idee
Ja.
gewesen. Also der Ideenlehre nach von Platon, das ist so eine Art von übergeordneter, ja, Ideencloud gibt, wo alles schon drin ist. Sowas wie, also die Mystiker haben später gesagt, sowas wie der Urgrund, wo alles in seiner Potentialität besteht. Und aus dieser Potentialität sich dann diese unterschiedlichen Formen, wie die Taoisten sagen, die 10.000 Erscheinungsformen dann so bildet letztlich. Und so daher auch diese ständige Wandlung zwischen allen möglichen Möglichkeiten. Also nichts erschöpft sich zum Ende, alles geht bis ins Unendliche immer wieder in
Ja.
neue Formen über. Ja, genau. Aber zum Anfang besteht eben erstmal die Idee von etwas. Und genau.
Sabine.
Ja, ich komme doch gerade von Sizilien zurück und der Ätna war aktiv und hat, wir saßen irgendwie vis-à-vis diesem Ätna gegenüber und dieser Kraft, dieser tiefen Erdkraft, also dieser Ausbruch des Ätnas in der Verbindung zwischen der Tiefe der Erde, also da, wo es brodelt, da, wo wirklich nur Brodel und heiß ist, zu diese Verbindung mit dem Himmel. Und das war so ehrfürchtig und das war so kraftvoll und da konnte man jeden Gedanken irgendwie. Der spielte überhaupt gar keine Rolle mehr, weil es ist so eine universelle Kraft, die da in Erscheinung kommt. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich bin eben halt, jeder von uns ist von diesem Pulverfass irgendwie beseelt und hat dieses Pulverfass. Und da liegen ganz viele Schichten drüber und oben kommt dann eigentlich gar nichts mehr an. Oben ist dann einfach stille Erde. Und ich bin damit beschäftigt, einfach zu gucken, wie komme ich an diese Urkraft, an diese Urkraft heran. Das fand ich jedenfalls einfach
In
phänomenal.
dir meinst du?
Sowohl in mir als auch diese universelle Kraft, die ja immer überall da ist, ja.
Was ich mir jetzt als erst gedacht habe, war, was bringt dich zum Schweigen? Weil so wie du das beschrieben hast, ja, da war jeder Gedanke egal, weil das hatte so eine Kraft. Und
Ja.
letzten Endes hat dich das zum Schweigen gebracht.
Ja.
Und was heißt das für dich? Ja, was ist, wenn alles in dir schweigt und du diesem Ereignis
Ja.
beiwohnst?
Ja, dann bin ich irgendwie in dem, dann bin ich out of control. Das ist, meine Schwester sagte dann nur, dann lassen wir uns doch lieber vom Lavastrom überschütten oder irgendwie ins Nirvana überführen, als von irgend so einer Dachziegel in Berlin oder so. Alles wäre, das war also so hingebungsvoll. Das war Hingabe.
Ja.
Hingabe, Kraft.
Ja, und letztlich ist das auch die
Ja.
Antwort für dich. Was bringt dich für dich selbst zum Schweigen? Ja, also wo findest du das Schweigen in dir?
Genau da, ja, in dem
Weil
Brodel.
dann kannst du sehen, dann kannst du schauen, dann kannst du erleben, dass du erlebst, dann kannst du deine Gedanken erleben und bist nicht mehr komplett damit.
Ja.
Na, so, dass sie dich halt mitreißen. Du bist kein Lavapartikel, das herumgeschleudert wird, sondern du bist das Schauen, was mitkriegt. Ah, hier ist ein Gefühl und das ist so und hier ist ein Gedanke und der sagt das. Das ist ein großer Moment, wenn man anfängt, Gedanken zu sehen. Ja, wenn die sich aus diesem Diffusen heraus operieren und wirklich sagen, also wenn dir das auffällt, was das ist, für dich selbst zu denken, einen Gedanken zu haben, jetzt denke ich das schon wieder. In dem Moment, wo dir auffällt, jetzt denke ich das schon wieder, bist du es los.
Ja. Ja. Ja, weiß ich gar nicht. Also ich jedenfalls diese universelle Kraft, das war sowohl im Wasser, also im Wasser habe ich das erlebt, im Meer, als auch da mit diesem speienden Vulkan. Das war einfach ganz doll.
Ja.
Und es wirkt, ja.
Ja, ich finde, alles kann uns letztlich, habe ich glaube ich schon oft gesagt, alles kann uns Spiegel sein. Alles kann uns unseren Ursprung spiegeln. Alles, was uns letzten Endes zum Schweigen bringt, kann uns unseren Ursprung spiegeln. Und das kann der Ätna sein. Das kann das Meer sein, das kann ein Berg ja auch sein, das kann ein Mensch sein, das kann etwas, ein wunderschön, ein Bild sein. Ja, also dafür sind die Künste, finde ich, sind letztendlich dafür da, uns zum Schweigen zu bringen und uns an Orte in uns zu führen, die wir wortlos entdecken und die uns zurücksinken lassen, die uns andere Erfahrungen machen lassen, letzten Endes, tiefere Erfahrungen von uns selbst. Also das ist die Kraft von Kunst und die Kraft von Natur sowieso.
Ja, schön. Ja, das war's.
Dankeschön, Sabine. Ja, da sind wir mal so richtig schön vom Sprungbrett ins Thema hineingesprungen, hineingetaucht. Sehr schön. Also wir...
Ja, guten Abend, liebe Nicole.
Hallo, Swami.
Ja. Es geht doch heute um das Thema absolut und relativ. Ja, und nach meinem Verständnis, so wie es sich für mich anfühlt, ist das Absolute das, was immer schon war, was ist und was immer sein wird. Und das Relative ist das, was der Zeit anheimfällt, um das mal so zu sagen. Alles, was wird und vergeht, ist relativ. Im kleinsten, Eintagsfliege oder noch kleineren, aber auch im größten, Berge, Meere, Ozeane, alles, was Materie ist, alles, was absolut, was relativ ist, ist der Zeit unterworfen, in dem Werden und Vergehen. Das Absolute, ich sage es nochmal, ist das, was immer schon war, was ist und immer sein wird. Und
Genau.
es ist Materie. Und im Buddhismus, im Mahamudra heißt es, und das ist dann für unseren Geist so schwer zu verstehen, weil es eben Dualität noch ist, es ist und gleichzeitig ist es nicht.
Naja, weil es liegt ja vor dem Gewahrsein, vor jeder Art der Wahrnehmung. Deswegen kannst du alles darüber sagen und nichts davon ist wahr.
Genau, so ist es.
Ja? Und weil in der Relativität, in der wir ja leben, in der Ausformung des Absoluten im Grunde, wie wir ja gesagt haben, hier gibt es unendlich viele Perspektiven, weil du was von Wahrheit, hast du was von Wahrheit gesagt? Ich wollte was über Wahrheit sagen.
Ja.
Weil wir ja nach der Wahrheit suchen. Wir finden diese Wahrheit nicht innerhalb der Perspektiven, weil innerhalb der Perspektiven verändert sich alles. Aber absolute Wahrheit ist, wie du sagst, auch etwas, das unerschütterlich ist, was nicht kommt und nicht geht. Deswegen werden wir niemals Wahrheit erfahren können.
Wir
Sie
können
ist
die Wahrheit
nichts.
Erachtens nicht erfahren, weil wir noch im Relativen sind. Und wie kann man aus dem Relativen die absolute Wahrheit erfahren? Das schließt sich doch aus.
Genau, deswegen die erleichternde Nachricht ist, niemand hat recht.
Da kann man so sehen.
Finde ich sehr
Ja.
schön. Ich muss mal meinen Akku anschließen. Moment.
Ja, sonst bist du plötzlich weg und wir wissen
Jawohl.
nicht, wo du bist.
Ja, weil hier funktioniert das so mit Strom. Es
Ja.
gibt ja einen schönen Bereich, in dem es ohne alles funktioniert. Das ist ja. Ach.
Ja, das genieße ich auch manchmal, mentale Kommunikation. Wenn ich mit einem Menschen mich unterhalte, sei es jetzt im gleichen Raum oder auch über Zoom oder über Telefon, und ich stelle eine Frage im Geiste und die Person beantwortet sie mir verbal. Sowas finde ich wunderbar, dass sowas funktioniert.
Ja, das sind schöne Phänomene, ja, die jeder letztlich für sich erforschen kann. Das ist ja, je mehr man sich dem Unsagbaren nähert, umso mehr Möglichkeiten bekommt man. Umso offener wird ja der Geist. Er wird ja entfesselt, seiner Enge entfesselt, diesem so ist es und so ist es und so hat das zu sein. Und diesem gesamten Regelwerk des Verstandes, der löst sich ja immer mehr auf. Und dann betreten wir einfach Bereiche von Wahrnehmung, die erst dann möglich werden, wenn sich Bereiche des Verstandes, sagen wir mal, aufgelöst haben in der Erkenntnis ihrer selbst.
Wenn wir etwas erleben, was wir nicht mit Worten beschreiben können, man kann das auf Englisch so schön sagen, dann ist es beyond words. Und das können wir dann auch anderen Menschen nicht mehr mit Worten weitergeben. Wir können ihnen nur sagen, ich bin den und den Weg gegangen, ich habe die und die Art von Meditation oder von Yoga probiert und es ist mir geschenkt worden.
Ja.
Das lässt sich auch nicht erzwingen. Das sind für mich sind das kosmische Geschenke.
Ja, das ist, wie könnten wir Gnade erklären? Was Gnade ist, das ist letztendlich das Geschenk des Schweigenlernens, das zum Schweigen gebracht werdens. Dass wenn es still wird, wenn wir erkennen, dass die Begriffe nichts sein können, was wir sind, dass das nicht möglich ist, dann öffnet sich da einfach was.
Etymologisch kommt das Wort Gnade aus dem Mittelhochdeutschen und bedeutet Nähe.
Ach, wie
Nähe
schön.
absoluten. Sünde ist das Gegenteil. Sünde bedeutet Absonderung, also
Ja.
Entfernung vom.
Trennung,
Und als
ja. Nee.
Buddhist kein Gott und kein Teufel, keine Seele und keine Sünde, da sage ich, habe ich schon mal vier Probleme weniger. Trotzdem lehrt uns Buddha, dass wir aus dem unendlichen Raum kommen und wieder in den unendlichen Raum gehen. Und das ist eben das Absolute.
Ja, und dass das vor allen Dingen kein Ort ist, der woanders ist. Es ist kein Ort, der irgendwo ist. Der ist immer da. Er ist immer gegenwärtig.
Wenn mich jemand fragt, wo sind die Toten, dann sage ich, und die Person sitzt mir gegenüber, dann sage ich, zwischen unseren Nasenspitzen. Nur, die sind in einer feineren Frequenz, die sind ja nicht mehr in unserem materiellen Körper. Äther und Astralleib haben sich aus dem physischen Leib erhoben und sind in einer anderen Schwingungsebene. Trotzdem können wir sie manchmal wahrnehmen. Aber
Ich habe früher geglaubt, also ich war nicht offen für Leute, die behauptet haben, Geister zu sehen oder für alles Esoterische letzten Endes war ich nicht offen. Ich fand, das ist alles Quatsch, bis es sich geändert hat, bis ich meinen Geist dahingehend öffnen musste einfach, weil ich an eine Grenze in mir gestoßen bin. Musste ich da drüber gehen und gemerkt haben, das ist Quatsch, das zu behaupten, dass das Unsinn ist, weil es gibt, je nachdem, wie offen man ist, wie offen der Geist ist, es gibt immer feinere Wahrnehmungsmöglichkeiten. Und da, nur weil ich das nicht wahrnehmen kann, heißt das nicht, dass das nicht möglich ist für einen anderen Menschen, der einfach ein viel, viel feineres Instrument eventuell hat. Und vor allen Dingen eventuell auch eine Ausrichtung in diesen Bereich hin, den ich nicht habe. Ja, ein Interesse. Letzten Endes bestimmt das Interesse, was wahrgenommen wird. Ist auch so eine Entdeckung.
magst du dein Initialerlebnis, wie du von der Ungläubigkeit zum Glauben gekommen bist, dass es diese Dinge gibt, mit uns teilen, oder ist das zu intim?
Nö, es gibt kein spezielles Ereignis. Ich habe es einfach plötzlich irgendwann mal für möglich gehalten. Ach ja, ich glaube, vielleicht jetzt fällt mir was ein. Ich hatte mal eine Frau im Coaching, die gesagt hat, sie sieht immer Tote. Und
Ah.
sie ist immer in Situationen, wo sie Dinge halt wahrnimmt oder Präsenzen wahrnimmt oder sowas. Und ich habe sie ernst genommen und bin mit ihr in ihre Wahrnehmung eingetaucht. Und das war vielleicht der Moment, wo ich das nicht mehr in Frage gestellt habe, ob sie das wahrnimmt oder nicht. Ja, oder ob es das gibt oder nicht, sondern ich habe sie gesehen, sie ist in diese Richtung hin orientiert, sie hat gleichzeitig eine gewisse innere Not, die auch so etwas kreieren kann. Ja, es, letzten Endes es ist es alles, alles, du kannst alles sehen. Du kannst alles, alles kann sich manifestieren, was in der Vorstellung erscheint. Es ist möglich. Das ist die Kraft von Geist, das ist die Kraft von Bewusstsein, von das ist Schöpfung, wie gesagt.
Ja, und kann es sein, dadurch, dass du dich auf diese Klientin eingeschwungen hast, dass dann auch bei dir das Sehen mehr und mehr geworden ist?
Sagen wir mal, die Verfeinerung der Wahrnehmung, ja.
Ja,
ja, das heißt nicht, dass ich sowas sehe, weil mich interessiert das alles nicht. Ja, ich sehe nur das, was mich interessiert, ganz klar. Ja, es ist nicht der Bereich, der mich anmacht. Aber es gibt Menschen, das ist absolut möglich, natürlich. Und dass das möglich wird, heißt letzten Endes nur, wo liegt dein Interesse? Man kann das Interesse ja auch nicht bestimmen. Man kann es nur entdecken. Man kann nur entdecken, wo zieht es mich hin? Was interessiert mich? Und das ist der Ort, wo man am meisten entdecken kann.
Ich finde das so spannend. Rudolf Steiner hat gesagt, dass wir nicht nur die äußeren fünf Sinne haben, sondern auch noch die inneren fünf Sinne. Das innere Schauen, das innere Riechen, das innere Schmecken und diese Dinge. Und ja, wenn wir uns nach diesen Dingen ausrichten, dann können wir auch in der geistigen Welt präsent sein.
Du kannst alles entdecken, ja.
Genau.
Die Frage ist eben die Ausrichtung. Ja, wohin schaue ich? Und das sehe ich.
Und deswegen öffne ich mich auch. Die Öffnung ist auch wichtig.
Ja, nur das, was wir immer als problematisch empfinden, ist, dass wir ja einen gezwungenen Blick haben, oft in uns. Das ist der unbewusste Blick. Das ist der Blick, der gezwungen ist, in den Mangel zu schauen, zum Beispiel. Ja, die eigene Person als mangelhaft zu sehen. Und wenn der Blick da gefangen ist, dann wird da auch der Mangel gesehen. Der ist dann auch da. Ja, dann sieht man sich, dann beurteilt man sich auf diese Art und Weise und sieht das dann auch und fühlt das dann auch. Und so wird das dann als Realität kreiert. Deswegen ist es ganz interessant, eben drauf zu kommen, wie schaue ich auf mich? Wie schaue ich in mich?
Aber da finde ich Buddha als Lehrer wieder so schön, der sagt, jeder, der auf dieser Erde ist, hat das Buddha-Sein in sich. Er braucht es nur zu entwickeln. Andere sagen, meine große Schuld und machen die Menschen damit klein. Also da halte ich mich doch lieber an die buddhistische.
Ja, du.
Denn
du,
da,
schon.
Genau, für mich passt so. Und da ist halt einfach dieses drin, jeder hat den Buddha in sich. Und was heißt Buddha? Das heißt ja eigentlich nur der Erwachte. Und darum geht es ja, zu erwachen in diesem Leben.
Ja, letzten Endes stimme ich dir absolut zu, nur ist jeder auf anderen Wegen in sich dorthin und bei manchen scheint es nicht so auszusehen und dennoch ist jeder auf seinem Weg.
Absolut.
Ja.
Und man muss jeden da abholen, wo er gerade ist.
Was heißt das?
Ja, weil du gesagt hast, jeder hat verschiedene Wege, jeder ist auf einer anderen Stufe. Also wenn zwei Menschen oben auf einer Bergspitze ankommen, ist es nicht das Gleiche. Der eine ist vielleicht jung und ist in einer Berghütte geboren und sprintet nach oben. Und der andere ist alt und ist vielleicht sein Leben lang gewandert, um auf diesen Berg zu kommen.
Mhm. Und wer muss da Aber, wen abholen?
Ja, wohin? Abholen kann ich damit, wie du zum Beispiel mit deiner Klientin umgegangen bist. Du hast das, was sie dir erzählt hat, für wahr gehalten. Du hast sie genau da abgeholt, wo sie an dem Punkt war.
Abgeholt. Ja, wahrscheinlich. Ich würde es nicht so nennen.
Das ist vielleicht ein Vokabel, die dir nicht gefällt, der du jetzt nicht anfangen kannst. Damit meine ich einfach an die Hand nehmen. Du kannst jedem nur das zeigen, wofür er offen ist. Vielleicht ist es leichter so erklärt.
Naja, automatisch nimmt sich ja jeder nur das. Man kann ja nie wissen, wie das ankommt, was man sagt. Ja, wie ankommt, das ist ja vollkommen unsagbar. Weißt du, was nehmen wir denn mal? Du bastelst was, du machst einen Tontopf und Du kannst dir nicht sicher sein, dass nein, niemand wird den so sehen wie du.
Richtig.
Ja, niemand. Ich kann einen Text schreiben und den auf eine bestimmte Art und Weise meinen. Also der kommt überall anders an. Und das ist ganz logisch.
Wenn der Lehrer einen Tontopf hinstellt und es sind 30 Schüler, die den zeichnen sollen, werden 30 verschiedene Bilder entstehen. Obwohl
Ja, und
es der Tontopf ist.
das könnte uns ja echt mal auch wirklich drauf bringen, dass jeder seine eigene Wahrnehmung hat. Und jeder ist letzten Endes dadurch ein eigenes Universum, ein eigenes, in sich geschlossenes Universum, unendliches Universum.
Und jeder ist einzigartig in
Ja.
dieser Richtung.
Ja. Ich glaube, viele Probleme würden auch fallen, wenn das klar wird, wenn das wirklich klar wird, dass es eben auch hier keine Wahrheit gibt, sondern wir können uns austauschen, wir können uns inspirieren. Ja, wir können uns inspirieren, immer mehr in uns selbst zu schauen, uns selbst auszudrücken. Das ist, was wir
Was
machen können. Ja, es ist so.
das Wort Spiritus, das Wort Geist drin. Das heißt, ein Geist kann den anderen befruchten oder ich nenne das so Resonanz. Wenn ich mich jetzt mit dir unterhalte, dann spüre ich eine Resonanz. Wenn ich die nicht spüren würde, wäre ich jetzt nicht hier.
So ist es, ganz genau. So, das ist das ganze
Genau so.
Prinzip.
Genau.
Und wenn wir uns
Das
auch
würde.
wirklich so verhalten könnten im Alltag, normal, ja, wir gehen nur dahin, wo es uns hinzieht und müssen nicht dort sein, wo es uns nicht hinzieht, dann wäre die Welt echt ehrlich und würde sehr, sehr viel einfacher funktionieren, sehr viel klarer sein auch.
Aber wir setzen ja auch hier in der Gruppe, die du uns hier im Freiraum eröffnet hast, energetisch schon, wie soll ich sagen, Marken und Schwingungen, die das, die ganze Schwingung wieder erhöhen. Also auch die anderen profitieren von dem, was wir hier tun.
Mag sein, das weiß ich nicht. Und das ist auch, ich mache eigentlich, was ich mache, nur was mir Spaß macht, weißt
Ach, schön.
du?
Aber wenn du anderen damit das tust, ist es doch umso besser.
Ja, natürlich. Wenn alle Spaß haben, ist es immer besser. Natürlich. Ja. Man findet sich da zusammen, wo man Ähnliches fühlt. Das ist auch völlig normal, so.
Gesetz
So
der Resonanz.
bilden sich ja, ne, so
Genau.
funktioniert ja Anziehung und Muster bilden sich ja nur aufgrund von Anziehung und von Ähnlichkeiten. Alles andere stößt dich ja ab.
Resonanz. Da sind wir wieder bei der Schwingung. Und vorhin warst du bei den Atomen in dem Apfel und bei den Sphinx und Rings und wie sie alle heißen. Letztlich sind das alles nur Schwingungen. Es gibt ja keine Materie in dem Sinne.
Ja. Wiederum, ja, Materie ist ein Begriff, etwas, was wir so bezeichnen, aber etwas, im Grunde können wir nur sagen, können wir das sagen? Wir können sagen, hier ist fühlen, hier ist riechen, hier ist schmecken, hier ist sehen.
Ja.
Eigentlich können wir überhaupt nichts anderes sagen.
Solange wir die inneren fünf Sinne nicht ausgebildet haben, arbeiten wir nur mit den äußeren.
Ich will damit sagen, alles ist Wahrnehmung. Alles ist Wahrnehmung. Im Grunde gibt es keinen Abstand von den Dingen, die wir wahrnehmen.
Vorhin haben wir die Stille gehabt und in der Stille kommen wir dem Absoluten am nächsten. Obwohl wir selbst im Relativen sind.
Naja, wir haben ja vorhin gesagt, das Relative ist. Im Endeffekt, wenn wir es ganz zu Ende denken, das Absolute. Es gibt keinen Unterschied dazwischen.
Genau.
Das machen die Inder ja so gerne, ne? Die bleiben da stehen, finde ich. Die verneinen ja das Leben. Sie verneinen, sie nennen das Maya, sie verneinen die Welt der 10.000 Dinge. Sie verneinen die Erscheinung. Aber das ist so unnötig. Das verschafft ja wieder eine Trennung.
Aber Advaita, das ist heute schon angeklungen, das Wort heißt Nicht-Zweiheit.
Genau.
Und Nicht-Zweiheit heißt für mich, zwei Sachen, die auseinander gewesen sind, wieder zusammenzusetzen, nämlich das Absolute und das Relative. Und da sind wir dann beim buddhistischen Mahamudra, was für viele Menschen so schwer zu verstehen ist. Das Mahamudra, das große Siegel, besagt, es ist und gleichzeitig ist es nicht. Und dann sind wir beim Absoluten.
Ich würde sagen, Nicht-Zweiheit bedeutet zu erkennen, dass nie etwas getrennt war und überhaupt nicht zusammengesetzt werden muss. Das oder heißt so. Nicht-Zweiheit. Es gibt nichts zusammen. Nein, das Relative ist nicht immer trennend, sagt John. Das empfinde ich nicht so. Das Relative ist einfach nur ein Unterschied. Aber das heißt nicht, dass etwas getrennt ist. Der Unterschied zwischen Tag und Nacht, den gibt es. Wir können nur den Tag und nur die Nacht erleben, aber Tag und Nacht finden in einem statt.
Gleichzeitig auf der einen Seite der Welt ist der Welt.
Je nach Perspektive.
Tag, auf der anderen ist Nacht, genau.
Das ist ja das Schöne, dass die dass die Illusion darin besteht, dass wir glauben, dass es eine Trennung gibt.
Genau. Ja.
Das ist die Illusion.
Dass der Glaube, dass klar wird, dass das ein Glaube ist, dass das eine Idee ist, das ist eine wie eine Brille, das ist, wir sehen das so, aber es ist nicht wahr.
Ja, das Lustige ist ja, dass es schon mit dem Wort anfängt und mit dem Wort endet, weil in dem Moment, wo wir das Wort sagen, erschaffen wir die Trennung von Stille und Nichtstille.
Ja.
Die scheinbare Trennung. Und das ist ja die Illusion, zu glauben, dass es eine Trennung gibt. Aber es gibt keine Trennung. Es gibt keine Trennung.
Und das indische Wort für Illusion heißt nämlich Maya. Und wenn wir die Maya durchschneiden, dann kommen wir ins Absolute.
Ja, aber dann wird das Relative, ist halt kein Problem mehr, sondern das, was unvermeidlich auftaucht. Ja, was ja passiert. Wir kommen ja da nicht raus. Wir können erkennen, was wir wollen, aber wir kommen aus der Erfahrungswelt nicht raus. Wir müssen trotzdem aufs Klo. Wir müssen trotzdem essen. Wir müssen trotzdem all diese Dinge tun, die wir halt tun. Auch wenn wir das Höchste erkennen, was erkennbar wird.
Solange wir in diesem Körper sind, sind wir in diesem Körper.
Ja, Jakob?
Ja, ich möchte gern anmerken, dass das sehr interessant für mich ist, dass wir letztlich, obwohl wir in dieser relativen Ebene uns hier recht wohlfühlen, dennoch jede Nacht im Tiefschlaf immer eigentlich die Verbindung zum dem Absoluten brauchen und auch notwendig ist. Und wenn das nicht geschieht, also wenn man tatsächlich nicht schläft, dass man dann relativ schnell verrückt und sterben würde. Und dass das eine so krasse Notwendigkeit ist, sich damit wieder zu verbinden, also vielleicht auch sich zurück zu verbinden, dass es mindestens jede Nacht so 1,5 Stunden ungefähr passieren muss, wo es wirklich in die absolute Stille geht, kann man sagen, also in die Nichtaktivität. Und in dem Zusammenhang würde ich dann auch gerne mal die Frage in die Runde geben, was wir tatsächlich in der Stille, also am Tag oder vielleicht auch im Tieftiefschlaf oder vielleicht auch, wenn man so Erleuchtungsmomente eben hatte, was man in dieser Stille und in dieser Glückseligkeit, wo man da tatsächlich ist, was das ist, ist das die Absolutheit? Oder ich fand auch bei deinem Beitrag zum Muttertag auch sehr spannend, dass du da diese Beziehung aufgemacht hast zwischen dieser Stille und dem Mütterlichen gleichzeitig auch. Ist das vielleicht auch eher so, dass ist die Stille vielleicht eher so das in Anführungsstrichen weibliche Prinzip, dass die Ruhe, die Empfängnis, das Nichthandeln, das Ruhigsein, das Stillsein. Also was ist das, was, wenn wir die Stille erleben, was ist das eigentlich genau? Das würde ich gerne mal in die Runde fragen.
Ich würde mich erstmal zum Schlaf äußern. Ich finde das so schön, wenn man den Körper in drei Kategorien aufteilt. Den physischen Leib, das ist unser Lebensleib. Den Ätherleib, das ist der uns durchlebt. Und den Astralleib. Und wenn du sagst, wir brauchen den Schlaf, wenn wir keinen Schlaf haben, Schlafentzug ist eine Folter, kann bis zum Tode führen, dann finde ich das schön, wenn die sogenannten Seher, die inneren Augen, ausgebildet haben oder das dritte Auge sehen, dass wir im Schlaf dass uns ein Teil verlässt, nämlich dieser Astralleib und Astral, die Sterne, der geht zu den Sternen, der geht in den Kosmos, lädt sich mit kosmischer Energie auf und kommt dann wieder zurück in unseren Körper. Und in dem Moment, wo sich Äther und Astralleib, also Lebens- und Astralleib verbinden und den physischen Leib verlassen, ist der Tod eingetreten. Aber jede Nacht geht dieser Ätherleib aus dem Körper raus. Das ist ja ein ganz feinstofflicher und lädt sich im Kosmos wieder mit neuer Energie auf.
Du, das hört sich alles spannend an wie so eine Geschichte, aber wir können doch wirklich ganz direkt hinschauen. Wenn wir ganz direkt hinschauen, was kriegen wir denn mit? Da erscheint nichts mehr auf dem Bildschirm. Und das ist super erholsam. Gott sei Dank, endlich mal nichts los hier. Ja, mal nicht denken, mal nicht wahrnehmen, mal nicht mitkriegen, sondern nur, oh, und das ist herrlich, wir lieben das alle. Das ist herrlich. Schlafen ist, wer liebt schlafen nicht. Warum? Weil das ist auch ein, das ist ungetrennt. Das ist Sein im Grunde. Das ist Auftanken.
Ja.
Ja, was auch immer, wo auch immer, wer da, nein, ich glaube, da geht gar niemand mehr irgendwo hin. Sondern das ist einfach in sich und fertig. Mit einem Minimalbewusstsein, der den Körper halt am Laufen hält. So, also das ist für mich das direkter geschaut, als wenn ich mir jetzt wieder irgendwelche Geschichten ausmal, die ich wahrnehmen kann oder nicht. Ja, es ist einfach Ende aus und deswegen, ich will so weit gehen zu sagen, man sagt ja auch, Schlaf ist Bruder, ist der Tod. Ja, es gibt, im Grunde brauchen wir keine Angst zu haben vor dem Tod, weil es ist ein hochwahrscheinlich ein sehr schöner Zustand, wenn man überhaupt noch von Zuständen sprechen kann.
Also ich durfte 4 Menschen beim Sterben schon die Hand halten und das ist ein ganz besonderer und ganz stiller Moment. Ich hatte das Gefühl, die Zeit bleibt stehen.
Ja, das glaube ich, dass das ein sehr heiliger Moment sein kann, sowas, ja. Aber warte mal, Jakobs und Verliermas, was war die Frage?
Ja, nee, wir sind mittendrin in der Antwort. Und genau, also es ist, glaube ich... Also,
ach, was die Stille ist, was das ist.
Ja, was die Stille ist, was man da erlebt, was da passiert, dass alles sehr, sehr wahrgenommen wird in dem Sinne, aber keine Identifikation vielleicht auch mehr mit dem stattfindet, mit dem Wahrgenommenen. Und also in dem Sinne gibt es wahrscheinlich eben schon auch diesen Zusammenhang zwischen dem Schlaf, zwischen dem Tod und zwischen der Stille.
Mhm. Ja, es gibt viele verschiedene Abstufungen von Stille, würde ich sagen. Ja, bis du vom Sprungbrett abspringst und überhaupt nichts mehr als Stille bezeichnest. Stille ist letztendlich das, was jenseits von Bezeichnung ist. Das, was nicht benannt werden kann, weil selbst das Wort Stille ist schon zu viel für die Stille. Das ist ja schon etwas. Da sind wir schon im Bereich von Manifestation, von Materie. Also wie Geist ist etwas, Bewusstsein ist schon etwas, selbst Gewahrsein ist schon etwas. Aber die absolute Stille ist vollkommen jenseits der Welt, der Begrifflichkeiten. Und was ich meinte mit dieser Stille, die ich meinte, da meinte ich tatsächlich wirklich dieses Empfangende, dass wenn die Gedanken mal schweigen, wenn wir nur da sind, wenn, wie Sabine beschrieben hat, ein Ereignis stattfindet, das dich so flasht, dass du nur noch da bist, ob es eine riesige psychische Erschütterung ist, das kann es auch sein, dass dich total ins Jetzt bringt, total in abschneidet von jeglicher Form von Werden. Also wo du nichts in dir mehr an den nächsten Augenblick denkst, sondern wo du komplett hier bist, das ist auch eine Art von Stille, wo nur noch ein Wahrnehmen stattfindet, das erlebt wird und sonst nichts. Das einfach erlebt wird ohne Reflexion. Ohne, oh, ist das schön oder ach, ist das schrecklich, sondern du bist so da, so hier, dass nur noch Erleben stattfindet, ganz unmittelbar. Es ist etwas, das dich übernehmen möchte, sagt John. Ja, es übernimmt dich, wenn es geschieht. Ja, wenn es dich etwas so kriegt, dass du einfach nur noch schaust, wahrnimmst. Also damit meine ich das empfangende Prinzip eher eben, ja. Sabine.
Ja, mir fällt auch noch was ein zu dieser Begrifflichkeit Stille. Ich kenne eine Stille, die so laut ist, die ich nicht aushalte. Und ich weiß, meine Mutter, die hat dann irgendwann gesagt, dann mach doch einfach das Radio an. Wenn es so still ist, dass es nicht mehr aushält, dann mach doch einfach das Radio an. Also diese verordnete Stille, ich sage jetzt mal so eine verordnete Stille, die ich irgendwie gerne in mir spüren möchte. Die ist nicht da, wo es leise um mich herum ist. Manchmal ist die auch, wenn es ganz laut um mich herum ist. Also ich weiß nicht, da ist auch so eine Polarität drin, die ja auch so eine Qualität von wertfrei sein sollte. Also nicht die eine Stille ist gut und die andere nicht, oder ich
Nein,
weiß nicht.
nein, nur verschiedene Arten von.
Qualitäten sind das,
Ja.
ja. Das, was du eben gerade gesagt hast, diese Stille, die auch so eine Ruhe mit sich bringt, ist nicht die Stille, die ich üblicherweise irgendwie mit dem Wort Stille verbinde. So.
Ja, wenn dich Stille unruhig macht, wenn
Ja, genau.
keiner was sagt, ja, dann werden deine Gedanken in dir laut und du kommst nicht mehr von ihnen weg. Das ist dann die Unruhe, die entsteht, ja, dadurch, dass jemand nichts sagt. Dadurch fällt einem ja auf, was in einem selber stattfindet.
Das ist ja gerade das Schlimme.
Ja, ja. Verstehe ich, was du meinst, ja.
Jetzt fällt mir noch ein Satz ein. Stille entsteht immer dann, wenn es mir gelingt, das Karussell meiner Gedanken zum Stehen zu bringen.
Wie machst du das?
Durch Meditation
Oder
oder
kennst
dadurch, dass ich den Zwischenraum zwischen zwei Gedanken erweitere. Wenn zwischen zwei Gedanken nichts mehr ist da nichts in dem Moment. The gap between two thoughts heißt das so schön.
Ja, das ist das, ich habe ich auch schon oft gesagt. Das habe ich eben das erste Mal bei Gangati gehört und das hat mich so fasziniert, weil ich das sofort gekriegt habe, als sie sagte eben, stell dir mal vor, du sitzt vor einem Mauseloch und wartest darauf, dass die Maus jeden Augenblick rauskommen kann. Es ist diese Art von Lauschen. Ja, oder wie nennen wir es? Von
Erwartung.
Aufmerksamkeit. Ja, ne, dass diese wache Aufmerksamkeit, wenn du nicht weißt, wann kommt sie raus, ja, oder auch, ich habe für mich ein anderes Bild dafür gefunden, ein Vogel auf einem Zweig. Du weißt, der kann jeden Moment wegfliegen, aber du willst ihn noch anschauen. Du schaust ihn dann so aufmerksam an, weil er jeden Moment, tschuh, kann er weg. Da passiert kein Gedanke darin einfach, in dieser Art von Wachheit. Bis wieder einer kommt halt. Und sicherlich wenn du so willst, durch Training, wie Meditation ja sein kann, kannst du das erweitern, diese Spanne von Lauschen.
Der Raum zwischen zwei Gedanken.
Und das ist ein sehr, sehr schöner Raum, weil da ja nur Dasein stattfindet. Und im Endeffekt auch ein Dasein, das sich selbst in dem Moment gar nicht mitbekommt. So wie Levin, glaube ich, vorhin gesagt hat, jedes Erkennen ist letzten Endes schon eine Vergangenheit. Es hat schon eine Zeit zurückgelegt. Es ist schon etwas passiert, bis es zu Bewusstsein kommt.
Manchmal kann uns auch ein stechender Schmerz ins Hier und Jetzt bringen. Dann bist
Absolut,
du
ja.
nur Schmerz.
Ja.
Merkst du das? Zack.
Genau, das übernimmt dich dann. Und dann ist es halt so. Ja, dann ist es halt so. Dann wird das erlebt. Und ganz am Anfang haben wir gesagt, nennen wir es mal so, im Schwingungsfeld des Absoluten ist das vollkommen gleichgültig. Aber wenn wir uns als uns selbst, als Ausformung des Absoluten erleben, als dieses Ich, dann ist überhaupt nichts gleichgültig. Dann kommen wir in den Bereich von das will ich und das will ich nicht. Und das ist der Bereich von Krieg und von Problemen. Und oft werden die Ebenen einfach miteinander verwechselt.
Probleme sind aber menschengemacht. Tiere und Pflanzen haben keine Probleme.
Andere Art davon vielleicht.
Naja gut, das ist dann vielleicht eine Definitionssache. Was ist ein Problem?
Ja. Ich finde nicht, Tiere haben nicht dieses vergleichende Urteilen, was der Mensch hat.
Im Absoluten gibt es keine Probleme. Haben wir ja vorhin schon klargestellt.
Genau. Ja. So. Zeit ist langsam rum. Was meint ihr? Sind wir gut in dieses Thema eingetaucht?
Also ich spüre ganz viel Dankbarkeit, Nicole, dass du uns diesen Raum eröffnest.
Das freut mich. Peter heißt du ja eigentlich, ne?
Swami Peter, ja.
Swami Peter. Ich finde, dieses Thema ist so unerschöpflich. Man kann wirklich sein gesamtes Leben damit verbringen. mit diesem Hinschauen und Entdecken und Erkennen. Und dass es eine helle Freude ist. Wenn man es genießen kann, ja, wenn man wirklich Spaß an dieser Art von Schau hat. Es ist einfach die menschliche Möglichkeit, die ich sehe. Es ist die menschliche Möglichkeit, sich selbst auf eine Art und Weise zu abstrahieren, die ihn für das öffnet, was sowohl über ihn hinausgeht und ihn auch gleichzeitig an genau den Punkt bringt, wo er ist. So mag ich das formulieren. Also, das heißt, dieses ganze... Das Erkennen kann dir die unendliche Größe des menschlichen oder des Bewusstseins, muss ja gar nicht menschlich sein, kann dir die unendliche Größe von Bewusstsein klar machen und das kann dich komplett eins zu eins hierher bringen in deine Verkörperung. Und zu merken, das geht alles von hier aus. In jedem von uns geht das immer von hier aus. Und jeder hat die Möglichkeit, sich selbst darin zu 100% zu entdecken, wenn diese Grenze fällt zwischen mir und mir, ja, zwischen mir als Problemfall und mir als Nicht-Problemfall, also wenn diese Trennung fällt in mir, sondern wenn ich mitbekomme, ich erlebe mich und weiß nie, was das bedeutet. Ich setze mir einfach keine Grenzen, weil ich keine Grenzen habe. Ich setze meinen Möglichkeiten keine Grenzen. Das ist die Möglichkeit der Entdeckung. Wenn ich mir Grenzen setze, habe ich auch nur begrenzte Möglichkeiten zu entdecken. Ja, wenn ich mich anzweifle, wenn ich mich vergleiche, wenn ich Angst habe, wenn ich mich in mir unsicher fühle und so weiter und so weiter, wenn ich glaube, dass ich das hier alles mache, wenn ich meiner Scham in die Falle gehe und der Schuld und allem, was mich in Grenzen hält. Und wenn ich erkenne, ich bin ein Wesen, das gelebt wird, das hatten wir auch schon am Anfang so schön, ich bin ein Wesen, das gelebt wird und ich kann diesem Erleben beiwohnen. In Offenheit, in Freundlichkeit, und im Bewusstsein von, wow, ich entdecke hier meine Möglichkeiten. Das ist das ganze Spiel. Ich entdecke meine Möglichkeiten zu erfahren, weil es geht um nichts anderes, als um Erfahrungen zu machen. Was anderes machen wir hier nicht. Und jeder hat unterschiedliche Erfahrungen zu machen, die einzigartig und wertvoll sind. Dankeschön, Aline. Ja. Gut, wenn sich niemand mehr was regt dazu, dann danke ich euch für das Dasein und für das im Raum sein, das Mitmachen, Mitwirken und Zuhören. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder.
Gibt es da schon ein Datum fürs nächste
Naja, in
Mal?
2 Wochen. In 2 Wochen, wenn ich nicht vom Baum erschlagen werde. Oder sowas.
Also mein nicht einen Monat, sondern doch wieder in 2 Wochen warten muss.
Ach ja, richtig. Ich habe dir geschrieben, dass ich überlege, das nur einmal im Monat zu machen. Ne? Richtig. Nee, alle 2 Wochen ist schon okay. Mal gucken, vielleicht ändert sich's, aber im Moment alle 2 Wochen.
Okay. Alle 2 Wochen. Dann wünsche ich euch allen schöne 2 Wochen. Danke.
Tschüss, macht's gut.
Tschüss.